Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich bin heute zu Gast bei Franz Rengli. Ich bin sehr glücklich darüber. Er ist Psychotherapeut, Psychoanalytiker und hat sich auf die ersten Jahre spezialisiert, auf die Babyzeit, meine ich, auf die Pränatalpsychologie. Herzlich willkommen, lieber Franz.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Erzähl doch, du bist seit 50 Jahren, bist du schon in eigener Praxis und bist Psychoanalytiker. Erzähl doch vielleicht mal, wie bist du dazu gekommen, dich um die Babyzeit so zu kümmern, dich dafür so zu interessieren?
Ah, das ist ganz einfach. Mein Professor damals in Zoologie, ich habe ja in Zoologie abgeschlossen und doktoriert, er hat mich angefragt, dass ich ihm Literatur sammle über das Baby im ersten Lebensjahr. Das war Adolf Portmann und das hat ihn speziell interessiert. Und so habe ich angefangen, für ihn über diese Babyzeit zu forschen. Und gleichzeitig wurde ich Psychoanalytiker damals und dann habe ich das einfach miteinander kombiniert. Mhm. So ist das gekommen.
Also du bist dann dabei geblieben sozusagen.
Ich bin ein Leben lang ihm quasi treu geblieben. Genau. Und nur habe ich mein Schwergewicht dann vom ersten Lebensjahr auf die pränatale Zeit verschoben. Mhm. Ich bin ja pränataler Körperpsychotherapeut.
Stimmt, Körperpsychotherapeut habe ich vergessen. Und du hast dich zuerst die ersten Jahre eher auf das erste Jahr konzentriert, weil du gedacht hast, da ist eigentlich so der Schlüssel und bist dann dazu gekommen zu sehen, nein, das ist eigentlich schon vor der Geburt.
Genau. Mhm. Und das ist wieder eine ganze Geschichte für sich, wie ich dazu gekommen bin, dass ich quasi mein Schwergewicht, das war ausschließlich auf dem ersten Lebensjahr, und auch mein Buch Verlassenheit und Angst, Nähe und Geborgenheit geht um das erste Lebensjahr und meine ganzen vergriffenen Bücher in ein Buch zusammengefasst. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass es noch Traumatisierungen gibt, die noch früher liegen. Und das ist eine komplizierte Geschichte. Ich kann dir nur sagen, ich habe 25 Jahre bei einer Frau gearbeitet, bei einer Therapeutin, die Psychoanalytikerin war. Und das war ausgezeichnet. Das ist so meine Mutter, die mich ein zweites Mal geboren hat. Mhm. Und dann habe ich trotz dieser ausgezeichneten Therapie einfach gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht in mir drin. Das gibt es so tiefe Störungen. Und dann habe ich alle möglichen modernen Methoden ausprobiert. Und als letztes habe ich dann versucht, es gibt auch Methoden, wo du in ein früheres Leben kommst, habe ich auch ausprobiert. Und die haben nach einem Tag kapituliert und gesagt, wir bringen dich nicht in ein früheres Leben. Aber was wir machen könnten, wäre, dich in die Schwangerschaft und Geburt zu begleiten. Mhm. Und ich habe sofort gewusst, da ist es. Mhm. Und da ist rausgekommen, dass meine Mutter ganz schwierig hatte, als sie mit mir schwanger ging und eigentlich mich nicht haben wollte. Und in der Mitte der Schwangerschaft war sie so verzweifelt, dass sie einen Suizidversuch gemacht hat. Und dann habe ich wie einen Schlüssel in den Händen gehabt, nachdem ich so sehr gesucht habe und gleichzeitig gewusst, dieser Schlüssel nützt natürlich nichts, daran muss man arbeiten. Und dann habe ich gehört, dass es Amerikaner gibt, die mit Babys arbeiten, die schon nach der Geburt schwere Störungen aufweisen, wie dass sie schreien oder dass sie nicht schlafen können oder alles erbrechen und so weiter. Und die habe ich in die Schweiz kommen lassen und sofort gewusst, das ist es. Mhm. Und so habe ich quasi ein Training bekommen von diesen amerikanischen Lehrern. William Emerson war das vor allem, in pränataler Körperpsychotherapie. Und das habe ich dann selber vertieft und heute biete ich selber solche Weiterbildungen an.
Du hast praktisch diese Ausbildung erfunden, also hast sie ins Leben gerufen.
Ja, hier in der Schweiz, aber ich habe sie übernommen von den Amerikanern. Ich habe sie einfach weiterentwickelt, weil ich Psychoanalytiker war und somit ein ganz bestimmtes Vorwissen hatte. Klar.
Mhm. Wenn man sich die Gesellschaft heute anschaut, dann ist da ja ziemlich viel im Argen. Und wenn man dann dir an die Wurzeln geht, merkt man, dass das schon die Wurzeln dessen, was unsere Politiker heute machen, wie wir Menschen uns alle verhalten, dass das eigentlich in der Kindheit liegt oder eben noch früher. Warum ist das so? Oder was hat die Kindheit oder die ganz frühe Kindheit dafür einen Einfluss?
Also das hat mich natürlich ein Leben lang beschäftigt in all den drei vergangenen Büchern, die vergriffen waren. Und die sind jetzt neu aufgelegt als Verlassenheit und Angst, Nähe und Geborgenheit. Und was ich dort aufzeige, ist, dass ein Baby ursprünglich bei den Affen erstmal ununterbrochen am Körper ist, von der Mama an sich selber festhält mit Händen und Füßen. Wenn es weint, reagiert eine Affenmutter sofort, weil das Kind vom Tod bedroht ist. Und dieses Wissen haben die archaischen Völker tragen in sich. Die haben ihr Kind ununterbrochen auf dem Körper, Tag und Nacht. Nicht die Mama alleine, sondern sie gibt es auch weg an andere Frauenpersonen. Aber das Baby ist in permanentem Körperkontakt tags und nachts. Und was ich dann festgestellt habe in meinem ersten Buch war, dass alle Hochkulturen, die Städte bauen, wo die Menschen nicht mehr in einer ursprünglichen Art und Weise zusammenleben, sondern eingekasselt in eine Wohnung oder in ein Haus, dass die quasi als emotionale Anpassung an diese große Entfremdung das Kind niederlegen und nicht mehr am Körper herumtragen. Und darüber habe ich dann auch ein Buch geschrieben, wie war es bei der ersten Hochkultur, bei den Sumerern im alten Nahen Osten, wo das Kind zum ersten Mal nicht mehr Körperkontakt hatte. Was haben die für Dokumente? Ich habe die Mythen vor allem studiert. Was da für Mythen, die über diese frühe Zeit berichtet haben. Und ein kurzes Beispiel, ein medizinischer Text heißt, Baby, warum weinst du so sehr? Du warst doch so ruhig im Bauch deiner Mutter. Die Götter können im Himmel nicht mehr schlafen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie die von ihrem Kinderschreien wie überrollt wurden und sich das nicht erklären konnten, warum die Kinder in dieser ersten Hochkultur, wo Mutter und Kind voneinander getrennt waren, dass die so heftigst geschrien haben. Und was ich feststelle, ist, je höher die Kultur, desto heftiger ist die Trennung. Und deswegen hat mich natürlich meine eigene Kultur interessiert. Vor allem das Phänomen der Pest und was ist damals geschehen. Und was ich feststelle, ist, dass im Industriekapitalismus in den letzten 200 Jahren diese Trennung zu einem absoluten Extrem getrieben wurde. Ein eigenes Kinderzimmer wurde erfunden. Die Mama darf nicht mehr zum Kind gehen alle 4 Stunden. Das ist ein absoluter Irrsinn, ja, wo ein Baby reingeboren wird in unsere Kultur. Und das war mir ein Anliegen, das zu zeigen, dass wir quasi in einer psychotischen Gesellschaft leben heute. Mhm. Bedingt durch diese, die Mütter wollen das nicht, aber sie müssen. Und das klingt jetzt alles sehr negativistisch, ist es aber nicht, denn ich stelle fest, dass seit 60er, 70er Jahren gibt es die Hippies. Und die Hippies mit dem Slogan Make Love Not War haben ihre Kinder wie die ursprünglichen Völker wieder auf den Körper genommen. Das Kind war in ununterbrochenem Körperkontakt mit der Mama. Und nachdem die Hippies verschwunden sind, ist das quasi wie eine Massenbewegung heute geworden. Ich würde so vorsichtig schätzen, ein Drittel aller Eltern tragen ihre Kinder wieder auf sich, auf ihrem Körper herum, und in den ganz progressiven Familien darf ein Baby schon wieder am Körper der Mutter schlafen. Das ist eine Heilung unermesslichen Ausmaßes, das vor unseren Augen geschieht und wir nehmen es gar nicht zur Kenntnis. Und das ist so meine große Hoffnung, dass hier eine neue Art Menschheit entsteht oder eine neue Art Erleben entsteht, die unendlich viel näher wieder am ursprünglichen Erleben dran ist. Hier vor unseren Augen geschieht eine Heilung unserer Gesellschaft von einem unbeschreiblichen Ausmaß.
Ja, das beobachte ich auch. Meine Frage ist vor allem, warum gehört es zusammen, Hochkultur und Babys weg? vom Körper? Wie ist der Zusammenhang?
Also der Zusammenhang, den ich mir so erklärt habe oder versucht habe zu erklären, ein Baby oder die Menschen könnten nicht in diesem entfremdeten Leben, in den Städten leben, in ihren Häusern, wenn sie nicht entsprechend darauf geprägt werden. Und die ersten Erfahrungen sind einfach absolut entscheidend. Und da hat die Hochkultur den Weg gefunden, das Baby von der Mama zu trennen. Und entsprechend schreit das Baby. Und nur so können diese Hochkulturen als Menschen überhaupt aushalten, getrennt in ihren Häusern zu leben.
Und es wurde ja immer schlimmer. Und das ist eigentlich logisch. Eine Generation, die traumatisiert ist, bringt wieder eine Generation hervor, die traumatisiert ist. Und das hat ja, du hast ein Buch über die Pest geschrieben, hat einen kumuliert sozusagen in dieser Pest. Vielleicht kannst du das mal erzählen, das ist total spannend.
Was ich einfach festgestellt habe, ist, dass das Baby immer noch im Körperkontakt war mit der Mama am Anfang unserer Kultur. Mutter und Kind waren schon lange getrennt, aber in der Nacht durfte es immer noch bei der Mutter schlafen. Und etwa 100 Jahre, 150 Jahre vor der Pest haben die Priester auf den Kanzeln angefangen zu predigen, das Baby darf nicht mehr nachts im Bett der Mutter schlafen, weil sie sich auf das Baby drauflegen könnte, mhm, im Schlaf. Mhm. Und das heißt, der Pest vorausging etwa 150 Jahre früher, dass Mutter und Kind auch nachts voneinander, nicht nur am Tag, das war seit Tausenden von Jahren, sondern auch nachts getrennt waren. Mhm. Und ich bin auf dieses Phänomen gestoßen, weil mich die Pest so sehr fasziniert hat, als ein Phänomen, dass damals die Hälfte der Menschen, ein Drittel der Menschen gestorben sind. Das war ein Massensterben, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Beispielsweise in Florenz kam die Pest an. Und sie kam im Frühjahr an und im Sommer drauf waren 90% der Bevölkerung gestorben. Das kann man sich auch, mhm, nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und Florenz hat nur überlebt, indem einfach die Menschen von der Umgebung in diese Stadt eingeströmt sind. Also die Pest hat unglaubliche Menschenleben gekostet und für mich war das nicht einfach ein Bakterium und Ratten und Flöhe als Überträger, dass diese Massensterben ausgelöst haben, sondern es war, dass die Menschen damals im Grunde ihrer Psyche erschüttert waren.
Mhm.
So habe ich mir die Pest als eine Krise, als den ersten Ausbruch einer Massenpsychose erklärt.
Und das praktisch diese Psychose den Körper so schwächt, dass man dann anfällig wird für die,
genau,
Bakterien, die ja vermutlich vorher auch schon da waren.
Genau, da könnte ich jetzt viele Beispiele dazu erzählen, mhm, aber dann würden wir auf ein Nebengleis kommen, vielleicht einen letzten Satz. Und ich glaube natürlich, dass Corona der Ausbruch ist einer neuen Massenpsychose.
Mhm. Und das ist interessant, weil du das schon vor 20 Jahren oder so gesagt hast oder gedacht hast, ne? Dass es nochmal so eine, dass es praktisch wieder kumuliert und nochmal in sowas enden wird. Wie kamst du da drauf oder wieso?
Das hat wiederum einen einfachen Grund. Ich habe mich in den 80er Jahren sehr um die Jugendbewegung gekümmert und habe die sehr ernst genommen mit all ihren Befürchtungen, die zum Beispiel im autonomen Jugendzentrum an allen Wänden, in allen Räumen stand. Heute sind wir an den Abgrund gekommen, morgen wollen wir einen Schritt weitergehen. Mhm. Und ich war so erschüttert von der Überzeugung dieser Jugendlichen und in den vielen Gesprächen, dass die klar waren, unsere Gesellschaft wird zugrunde gehen.
Mhm.
Wir haben keine Chance zum Überleben. Und die Jugendbewegung wurde dann irgendwie von der Justiz und von der Polizei abgewürgt, sodass das alles ruhig wurde. Und dann habe ich hinterher mich damit auseinandergesetzt. Damals hatten die Jugendlichen, waren voller Weltuntergangsängste, aber es hat diese Weltuntergangsängste real gegeben in der Pest, in dem so viele Menschen tatsächlich gestorben sind.
Mhm.
Und meine erste, als ich das realisiert habe, meine erste Hypothese war, das ist eine Krise und wenn so viele Menschen gestorben sind, kann das nicht anders sein als der Ausbruch einer Massenpsychose. Und mit dieser Hypothese habe ich angefangen,
mhm,
Geschichte zu lesen.
Mhm.
So bin ich dazu gekommen. Mhm.
Was hat denn eigentlich die Pest beendet? Also wenn das eine Psychose war, oder wir können ja erstmal noch schnell klären, was ist eine Psychose? Was sind die Merkmale einer Psychose?
Genau. Also Psychose ist definiert von der Psychoanalyse her, dass Gut und Böse absolut auseinanderbrechen. Mhm. Und es gibt keine Berührung dazwischen. Und normale Menschen spüren, dass immer beides zusammengehört. Die haben ihre Frau, die haben ihre Kinder, die haben ihre Freunde. Und die merken immer, ich mag die furchtbar gut, meine Frau und meine Kinder sind wunderbar. Aber sie haben ihre Schattenseiten. Mhm. Und die können immer das Positive eines Menschen und die Schattenseite zusammensehen, auch bei sich selber. Mhm. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich finde das wunderbar, mein Leben. Aber es gibt da gewisse Schattenseiten in meinem Leben, an denen ich versuche zu arbeiten. Also Gut und Böse gehört zusammen. Mhm. Und der Psychotiker muss das absolut auseinanderreißen. Die haben nichts mehr miteinander zu tun. Beispiel aus der jüngsten Zeit, Deutschland, die arische Rasse und dann daneben die 6 Millionen vernichteten Juden. Ja. Das muss absolut, und die arische Rasse ist absolut ideal. Und im Mittelalter war das so, dass Gott und der Teufel auseinandergerissen wurde, oder die Hexen und Maria. Und Maria ist so absolut rein, dass sie sich nicht mal mehr eine Sünde vorstellen kann. Mhm. Also das sind alles so psychotische Spaltungen. Und das letzte Kriterium, was zur Psychose absolut notwendig ist, dass man den Realitätsbezug verliert. Mhm. Man hat keinen Realitätsbezug. Ja, das gehört zum Auseinanderbrechen von Gut und Böse dazu.
Mhm. Und wie kamst du darauf, dass das jetzt wieder so wird? An was hast du das festgemacht? Also schon vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren?
30 Jahren hat mich interessiert, unsere Gesellschaft, und ich habe prognostiziert damals in dem Buch über die Pest, dass wenn wir so weitermachen in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, werden wir in eine unendliche Krise reinlaufen. Mhm. Und ich habe das versucht aufzuzeigen, wie ich das verstehe, und mein Buch wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und ich war entsetzt darüber, dass die Entwicklung gleich weiterläuft. Ein Beispiel dazu: Wir sind in eine immer größere finanzielle Krise gekommen, 1908, als die ganzen Banken zusammengebrochen sind in Amerika. Und hier hat man einfach vom Staat her diese Banken unterstützt. Und man ist genau gleich weitergegangen wie früher, einfach beliebig viel Geld erfunden, das es nicht gibt. Und ich habe gemerkt, wir haben nichts dazugelernt. Mhm. Und dann kamen die Krisen von der Vogelgrippe und der Schweinegrippe. Und dann habe ich gedacht, jetzt bricht die Psychose aus. Mhm. Aber die waren nach ein paar Monaten, ist das Ganze im Sand verlaufen. Und dann habe ich gedacht, das ist es noch nicht. Und als Corona kam, und das klingt jetzt paradox, war ich wie erleichtert, dass meine Vision, dass da ein großer Zusammenbruch kommt, und zwar nicht von Europa oder von Amerika oder von Japan, sondern von der ganzen Welt. Mhm. Das ist damals oder vor 2 Jahren wirklich eingetroffen. Die Corona erschüttert die ganze Welt.
Yeah.
Und so bin ich quasi dazu gekommen, dass Corona der Ausbruch einer Massenpsychose sein muss. Und was ich feststelle, ist, dass die Leute in einer Art Ängstlichkeit leben, das ist wirklich grenzenlos.
Ja.
Das ist furchtbar. Und wie wir unsere Ängste jetzt mit unseren Ängsten die ganze Welt überziehen und unsere Kinder verunsichern, es ist wirklich einfach nur schrecklich, was jetzt geschieht.
Ja. Ja, und das Interessante ist ja, dass die Angst, die jetzt so nach außen gebracht wird, eigentlich unsere innere Angst ist, die sich jetzt außen zeigt.
Natürlich. Und da kann ich dir auch gerade noch was erzählen. Also ich bin überzeugt, dass wir in einer psychotischen Gesellschaft leben. Und weil wir in dieser psychotischen Gesellschaft leben, waren natürlich alle unsere Eltern schon psychotisch. Mhm. Und das waren nicht böse Eltern, sondern wir sind Opfer unserer Gesellschaft, dieser unendlichen Trennung. Deswegen kann ich Menschen in diese ganz früheste Zeit begleiten und sehr liebevoll begleiten.
Mhm.
Und ich weiß, die haben gelitten unter dieser Mutter und diesem Vaterbild, und das ist geschehen und das ist alles schrecklich. Aber wenn ich diese Mutter und diesen Vater vor mir hätte und mit ihnen arbeiten würde, ist mir völlig klar, mit dem würde ich genauso liebevoll arbeiten wie mit der Person jetzt. Ja. Der Vater war Opfer. Ja. Die Mutter war Opfer dieses psychotischen Prozesses. Mhm. Und das heißt, ich kann die Menschen begleiten, ohne die Eltern zu verurteilen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
Ja, das ist auch generell wichtig, ne, dass man, ich habe, als mein erstes Kind geboren wurde, meine Eltern sehr hinterfragt oder sehr gesagt, oh, was die alles gemacht haben, was nicht gut war. Und das habe ich im Laufe der Jahre aber mitbekommen, dass das einfach, sie waren auf diesem Stand und sie konnten nicht anders.
Sie konnten nicht anders.
Ja.
Schlicht und einfach.
Ja. Genau.
Und weißt du, ich habe natürlich auch sehr kritische Einstellung der Medizin gegenüber, wie die mit Geburt umgehen, können wir ja dann noch drüber sprechen. Aber letztlich sind die Mediziner genauso Opfer dieses psychotischen Prozesses, ohne das zu wissen.
Mhm. Und trotzdem sind wir ja Menschen. Also wir sind ja in unserer Verantwortung, das zu ändern. Oder wir können es ja ändern.
Das ist uns, das glaube ich, das ist unsere Aufgabe jetzt. Und das wird die Aufgabe auch sein, wenn Corona jetzt noch weiter zuschlagen wird. Ich glaube, dass diese Welt wirklich in den Grundfesten erschüttert werden wird. Mhm. Und es ist unsere Aufgabe zu heilen. Und ich bin deswegen so optimistisch. Auf der einen Seite sehe ich, es kommen die 10 harten Jahre auf uns zu, die ich immer vorausgesehen habe. Aber es gibt diese unendliche Heilung, wo das Baby wieder auf den Körper genommen wird. Und ich bin voller Optimismus, dass aus dieser irren Krise letztlich eine Menschheit entstehen wird, die sehr viel menschlicher ist und sehr viel spiritueller ist.
Ja, total.
Also ich bin trotz meines negativen Gesellschaftsbildes sehr von der positiven Entwicklung geprägt und glaube daran. Und dazu wollte ich vorher zu deiner Frage noch sagen, so wie wir die Gesellschaft erleben, ist immer geprägt durch unsere eigensten frühesten Erfahrungen. Mhm. Die sind furchtbar negativ im Grunde. Und wenn wir die Welt erleben, was heute geschieht, sehen wir das immer durch die Brille dieser frühesten Störung. Erleben wir die Welt so, die politische Entwicklung, die Gesellschaft. Und umgekehrt, das, was in der Gesellschaft geschieht, zum Beispiel Corona, hat einen immensen Einfluss auf unsere frühesten Erfahrungen und weckt dauernd unsere alten Traumatisierungen. Diese beiden Ebenen beeinflussen sich dauernd wechselseitig.
Mhm. Ich finde was ganz spannend, wenn wir alle so traumatisiert sind, wieso kommt jetzt eine Generation, die das besser macht, die ihre Kinder wieder mit ins Bett nimmt und die ihre Kinder mehr oder weniger trägt? Wie kann das passieren?
Meine Überzeugung ist diese Trennung, diese Psychotisierung der Gesellschaft ist wie auf ein absolutes Spitze getrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg, sodass quasi die Eltern völlig getrennt waren von ihren Kindern, die Mütter haben ihre Kinder nicht mehr gestillt. Mhm. Das hat eine absolute Spitze erlebt. Und dort sind die, deswegen sind für mich die Hippies wie ein Auslöser von einem Heilungsprozess. Und sie sind nur der Auslöser. Das war ja eine minimalst kleine Schicht. Mhm. Und nachdem die Hippies verschwunden sind, als ich mein Pestbuch geschrieben habe, ist der erste Artikel erschienen im Stern, dass die Mama ihr Baby wieder auf dem Körper tragen kann in einem Wickeltuch. Mhm. Und was damals so als kleines Interview oder kleines Inserat geschaltet wurde, das ist heute zu einer Massenbewegung geworden. Und das ist so schön, wie viele Eltern heute ihre Kinder herumtragen und dass sie wieder auf das Weinen ihrer Kinder hören und hören, dass das Todesängste sind und dass sie auf das Weinen der Kinder eingehen und versuchen, sie auf den Körper zu nehmen.
Ja. Und das ist wirklich in meiner Arbeit, wirklich alle eigentlich nehmen ihre Kinder mit ins Bett. Also vielleicht ist es auch,
spezielle Eltern. Das ist immer noch eine große Ausnahme.
Ja, also ich glaube, das wird jetzt schon gewöhnlicher und dass auch die Geburten nicht mehr so schlimm sind, dass die Babys nicht mehr nach der Geburt getrennt werden. Das ist ja heute wirklich überhaupt kein Thema mehr. Die sind ja immer zusammen.
Heute ist doch jedes Krankenhaus ein babyfreundliches Krankenhaus, wenn es etwas auf seinen Ruf gibt. Und babyfreundlich heißt immer keine Trennung von Mutter und Kind. Das ist zu einer universellen Struktur geworden.
Ja.
Das ist erstaunlich.
Ja, und das ist ein Phänomen, das ist einerseits wunderbar natürlich, weil das ja unsere Zukunft ist, aber auch interessant. Wir sind ja alle traumatisiert. Ich bin ja auch traumatisiert. Warum habe ich meine Kinder getragen? Das ist so, das kam so. Ja, ich weiß gar nicht, wie. Die haben natürlich bei mir im Bett geschlafen und die habe ich natürlich getragen den ganzen Tag.
Das kann ich dir nicht sagen, wie die Hippies auf dich einen Einfluss hatte. Oder es ist eben wirklich eine Massenbewegung geworden in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich weiß noch, als ich selber Kinder hatte, wurden die immer getrennt von den Müttern. Und ich habe damals mein Buch geschrieben über diese ursprüngliche Situation. Und ich habe natürlich meiner Frau viel davon erzählt. Und dann hat sie einen großen, es war Winter, einen Sakko genäht, sodass sie unseren Sohn, unser erstes Kind, dann mit sich herumtragen konnte, wenn wir rausgingen. Mhm. Und den Schritt, das schon ins Bett, das haben wir noch nicht geschafft. Aber meine Frau war großartig, wie sie das alles hat aufnehmen können und in die Realität umsetzen. Oder ich dann später meinen Sohn immer auf meinen Rücken gesetzt habe und wenn ich ihn getragen habe. Also da war natürlich, aber das ist dann ein Wissen, gell, dass das Wissen durchgeschlagen ist. Bei der großen Gesellschaft ist es ist etwas im Aufbrechen. Mhm. Und das ist das, was mich so optimistisch stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also du warst deiner Zeit ja total voraus, weil deine Kinder sind jetzt schon in meinem Alter und damals, also ich war noch in einem eigenen Zimmer und nicht gestillt und alles sowas. Ihr wart wirklich weit voraus. Das ist toll. Und viele Jugendliche sind heutzutage süchtig. Nicht immer unbedingt drogensüchtig, aber viele sind handysüchtig oder bildschirmspielsüchtig und so weiter. Und Sucht ist ja was auch in der ganz, ganz frühen Kindheit oder davor liegt. Wo kommt die Sucht her?
Die Sucht ist nach meiner Erklärung letztlich ein Ersatz für den mangelnden Körperkontakt mit der Mutter, für einen Ersatz für die mangelnde Liebe, für die Geborgenheit, für die Wärme, für die Zuneigung, die wir Menschen nicht mehr erleben. Und das versuchen wir dann später durch das Suchtmittel zu kompensieren. Und du kannst ruhig sagen, wir alle in unserer Gesellschaft sind süchtig. Also ich kann dir viel über meine eigenen Süchte erzählen, die ich versucht habe, immer mehr zu mindern, um an die archaischen Gefühle dran zu kommen. Und ich glaube, die beiden stärksten, du hast die Drogen angeklagt, Rauchen, Alkohol, klar, alles Drogen, sexsüchtig, kaufsüchtig, fernsehsüchtig. Mhm. Also es gibt kaum ein Lebensgebiet, was am stärksten das Handy. Mhm. Wie die Leute heute durch die Gegend laufen, das ist also für mich ein Irrsinn. Wenn man den Menschen das Handy wegnehmen würde, also Gedankenexperiment, würde die Gesellschaft sofort in eine Psychose ausfallen heute, bin ich überzeugt davon. Aber die beiden stärksten Ersatzmittel für diese Droge sind Macht und Geld. Mhm. Und es gibt nie jemanden in einer Machtposition oder der sehr viel Geld verdient, der sagt so, jetzt habe ich genügend Geld verdient, das reicht mir. Oder ich habe genügend Macht, das ist gut so. Mhm. Sondern Macht und Geld müssen permanent erhöht werden. Mhm. Und meine Aussage dazu ist klar, wenn wir so weitermachen, dann werden wir in einem Ökozid landen oder in einem Genozid. Das gibt gar keine Chance, dem zu entfliehen. Wir ruinieren damit unsere Welt, aber ich bin fest davon überzeugt, auch durch diese Krise, die jetzt kommt, der Kapitalismus in dieser Extremstform, wie wir sie entwickelt haben, zusammenbrechen wird. Und auf den Ruinen dieses Zusammenbruchs kann dann eine neue Menschheit sich anfangen zu entwickeln.
Yeah.
Und da gibt es so unendlich viele Experimente, die Menschen machen, und die werden dann eine größere Öffentlichkeit haben, die werden dann gefragt werden und geschehen nicht mehr im Geheimen und sehr abgesondert. Dieses Zusammenbrechen ist notwendig, dass eine neue Menschheit entstehen kann.
Ja, und deshalb muss es jetzt erstmal so schlimm werden.
Es geht nicht anders. Mhm. Und als Therapeut sage ich, nur durch Krisen, und je heftiger eine Krise ist, desto mehr kann etwas Neues entstehen.
Ja.
Und von daher ist es schrecklich, was kommen wird, aber es wird der Anfang sein von einer neuen Menschheit.
Ja, ja.
Bin ich völlig überzeugt.
Ja, bin ich auch überzeugt. Diese Angst, die jetzt so viele Erwachsene umtreibt und wo auch die Politiker davon gesteuert sind, wo genau liegt das? Wo ist der Ursprung dieser Angst?
Wie erwähnt, wird ein Baby immer heftiger getrennt in unserer Kultur, vor allem im Industriekapitalismus. Und das hat eine immense Wirkung auf die psychische Entwicklung, dass wir wirklich, wir sind alle normal und die meisten von uns. Und wir funktionieren mit unseren Krankheiten, die natürlich ein Ausdruck sind, genau, dass es uns nicht wohl ist. Mhm. Jede Krankheit ist ein Ausdruck, dass ein psychisches Gleichgewicht gestört ist.
Ja.
Auch Krebs und Herzinfarkt und alle Krankheiten. Und wir halten uns über Wasser mit unseren Süchten. Das darf man nicht vergessen. Wir erscheinen alle als normal und wir funktionieren, aber im Hintergrund tobt etwas ganz anderes.
Ja, und das müssen wir runterhalten damit.
Das müssen wir an unsere ursprünglichen Störungen und an unsere Ängste drankommen, damit wir uns wirklich verändern können. Und das geht nicht anders, als dass wir uns von unseren Süchten langsam entwöhnen. Mhm. Wenn wir das entweder es jetzt in dem Zusammenbruch, der kommt, oder indem wir individuell sagen, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, ich möchte nicht mehr rauchen und. Es gibt beliebig viele Suchtmöglichkeiten.
Also das ist Arbeit, das ist wirklich viel Arbeit, wie man sieht als Erwachsene.
Heftige Arbeit. Ne? Aber ich sehe immer mehr Menschen, die diesen Weg gehen, und da darf man nicht vergessen, es gibt immer mehr Menschen, die irgendeine Form von Psychotherapie suchen. Und es gibt daneben immer mehr Menschen, die quasi den Kirchen davonlaufen. Die katholische Kirche ist fast am Zusammenbrechen. Aber diese Menschen sind nicht einfach areligiös, sondern sie suchen sich ihren eigenen spirituellen Weg. Mhm. Und das ist ein geschichtliches Phänomen, das wir so noch nie erlebt haben auf dieser Welt. Und so gehen immer mehr Menschen auf die Suche nach ihren persönlichen Störungen und suchen eine neue Form von Zusammenleben, von Glücklichwerden, von Umgang mit dem Partner, mit der Partnerin, vom Umgang mit den Kindern. Und das ist einfach wunderbar, was heute geschieht.
Ja, total. Ich wollte ein bisschen darauf hinaus, auf die Bindung, also was die Bindung, die Mutter-Kind-Bindung, was die für einen Einfluss hat. Also, oder andersrum, wie können wir unsere Kinder davor bewahren, auch in so viel Angst zu leben.
Ich möchte vorher noch etwas sagen auf deine frühere Frage. Und hast mich gefragt, wie es dazu kommt. Jetzt, wenn die Mama immer mehr von den Kindern getrennt wird oder die Eltern, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Mutter, wie sie sich selber erlebt, wie sie ihren Körper erlebt. Ich bin ja Körperpsychotherapeut. Und das heißt, wie sie erlebt, wenn sie ein neues Kind bekommt und wenn sie schwanger wird. Das heißt, diese Trennung, diese enorme Verunsicherung der Mütter, oder wie ich das nenne, Psychotisierung, hat natürlich einen Einfluss, wie sie ihr Kind erlebt, wie die Eltern. Das Baby hat sich, das ist meine fixe Auffassung, im Jenseits beide Eltern gewählt.
Ja.
Nicht nur die Mama, sondern genauso den Papa und ihre Beziehung. Dieses hat einen enormen Einfluss, wie die Eltern ihr Kind erleben, wenn ein neues Kind kommt. Mhm. Und dazu eine kleine Aussage. Heute werden weltweit ein Viertel aller Kinder abgetrieben. Kann man sich nicht vorstellen.
Okay.
Und man muss wissen, dass wenn 2% von der Bevölkerung Selbstmord begehen, dann weist das hin auf eine 30-prozentige Störung von schweren depressiven Verstimmungen in dieser Bevölkerung. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn 2% so einen großen Hinweis sind, was das bedeutet, wenn 25% aller Babys jedes Jahr abgetrieben werden. Und das heißt, wenn eine Seele rüberkommt, muss es sich mit dieser immensen negativen Einstellung von uns Eltern auseinandersetzen. Mhm. Und auch wenn eine Mama und ein Papa sich sehr auf ihr Kind freuen und sie haben das abgesprochen und jetzt sind wir in einer Lebenssituation, jetzt möchten wir gerne ein Kind, also voller optimaler Umstände. Die Psychotisierung ist nie verschwunden. In der leben wir. Mhm. Wir können nur versuchen, immer wieder mehr aus diesem verrückt abgespaltenen Erleben rauszukommen. Auch in einer ganz glücklichen Situation muss das Kind sich mit diesen Psychotisierungen von Papa und Mama auseinandersetzen, von diesen negativen Seiten unserer Kultur. Und da sage ich jetzt als pränataler Psychotherapeut, der Übergang aus dem Jenseits in das Elend dieser Welt zu diesen Eltern, das würde kein Baby schaffen, keine Seele schaffen, wenn es nicht einen Begleiter hätte, der ihm hilft, bis es sich sagt, ich wollte unbedingt zu diesen Eltern, aber es ist schrecklich, was hier geschieht auf dieser Welt. Und wenn es sich dann aber hat entscheiden können, doch, ich bleibe und deswegen bin ich ja gekommen, ich will mit dieser Mama, mit diesem Papa etwas Neues lernen, wenn es sich entschieden hat, auf dieser Welt zu bleiben, dann geht der Begleiter wieder zurück in die geistige Welt. Mhm. Und das ist abgesprochen im Himmel.
Mhm. Ich finde, das merkt man auch, dass die Babys oft noch was sehen, was wir nicht sehen. Und sobald sie aber sprechen, dann geht das weg, dann verliert sich das so ein bisschen.
Es gibt aber auch Babys, die mit 6 Jahren noch Geschichten erzählen über ihr früheres Leben. Stimmt. Und je nachdem, wie wir zu ihnen stellen und das alles wegwischen, dann hört das Baby auf. Oder es gibt Kinder, die der Mama erzählen, sag mal, dreijährig, sag mal Mama, warum hatten die alle so eine grüne Mundschutz an, als ich auf die Welt kam? Und die Mama hat dem Kind aber nie etwas von seinem Kaiserschnitt erzählt. Mhm. Also da ist natürlich, das ist ein Kind, das eine Ausnahme ist, dass das in Worte fassen könnte. Aber der Einfluss ist natürlich tief in unseren Kindern drin. Von allem Anfang an. Und nochmal, als pränataler Körperpsychotherapeut stelle ich fest, je früher das erste Lebensjahr ist absolut entscheidend, aber je früher die Einflüsse sind, diese Störungen in der Schwangerschaft, desto heftiger ist die Auswirkung und am heftigsten ist sie unmittelbar in den ersten 3 Lebensjahren. Das sagen auch die Mediziner, die sagen, die Schwangerschaft entscheidet über Gesundheit und Krankheit. Mhm. Und sie entscheidet, ob wir später eher dazu neigen, gesund zu sein oder eher krank zu sein. Mhm. Und es wird festgestellt oder es wird geprägt, welche Krankheiten wir bekommen und wie wir alt werden und wie wir sterben. Das wird alles in dieser ersten Lebenszeit von der Schwangerschaft geprägt und, sie sagen noch stärker, in den ersten 3 Monaten, weil dort die Organe gebildet werden. Deswegen ist diese Zeit so sehr wichtig und wir von der pränatalen Psychologie sagen genau das Gleiche, wie das Baby rüberkommt und was es dann erlebt, ist entscheidend für sein ganzes restliches Leben. Mhm.
Das heißt, wenn man jetzt ein Kind annimmt, wenn man kein eigenes Baby bekommt und eine andere Frau hat es ausgetragen, das kann man eigentlich nie wieder gut machen.
Weißt du, das finde ich auch, nur ich habe Mühe, mich auch mit der künstlichen Befruchtung das generell abzulehnen. Mhm. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen können, dass es auch eine Schattenseite gibt in ihnen und dass sie sich ein Kind unbedingt wünschen, aber die ihre Schattenseiten sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte trotzdem die künstliche Befruchtung nicht einfach generell ablehnen. Bestes Beispiel ist der Kaiserschnitt, dass heute 1/3 aller Babys per Kaiserschnitt geboren werden. Das ist furchtbar, aber letztlich ist der Kaiserschnitt eine heilende Methode, um gewisse Babys, dass die nicht sterben müssen. Mhm. Und das Gleiche würde ich sagen über Menschen, die künstliche Befruchtung vorziehen. Und das sind immer, meine Erfahrung, sind immer mehr Eltern, die das möchten. Und so möchte ich auch über die Adoption von einem Fremden oder das Austragen in einem Mutterkörper nicht das einfach generell über Bord werfen, sondern das möchte ich in der je einzelnen Situation prüfen. Ideal wäre natürlich, wenn die Mama ihr Kind auf eine natürliche Art und Weise bekommen könnte. Mhm. Und du hörst meine Einschränkung, was der Kaiserschnitt betrifft. Das kann absolut lebensrettend sein.
Ja, das stimmt.
So möchte ich nichts über eine Leiste scheren und sagen, so ist es.
Ja, ja, das stimmt. Aber man sagt doch auch, die erste Bindung im ersten Jahr, das ist das Entscheidende. Also dass die, wie ist da die Relation?
Ja, also pass auf, das hat Bowlby rausgefunden, dass es nicht das Saugverhalten ist und wie das Kind zur Sauberkeit erzogen wird, wie Freud das noch gesehen hat, die orale und die anale und dann die genitale Phase, sondern das absolut entscheidende Erlebnis im Leben eines Kindes ist am Lebensanfang die Bindung zu einer Person. Mhm. Und das ist in den meisten Fällen ist das die Mutter. Und das prägt ein Leben lang, wie wir andere Menschen erleben.
Ja. Und wie wir uns darauf einlassen können.
Und wie wir öffnen und das Misstrauen, die wir haben und die Befürchtungen, die wir haben, was wir mit unseren Müttern oder mit unseren Eltern erlebt haben. Jetzt habe ich dir aber gesagt, dass das, was im ersten Lebensjahr geschieht, immer schon Vorläufer hat in der Schwangerschaft und was wir erfahren haben, jetzt in der pränatalen Psychologie, dass diese Bindung schon geprägt wurde oder vorbereitet wurde in der Schwangerschaft. Mhm. Das heißt, wie sich die Mama zu ihrem Kind, wie sich der Papa zu dem neuen Kind einstellt. Das Kind kennt, wenn es auf die Welt kommt, seine Mutter, es kennt seinen Vater, es kennt seine Geschwister, es kennt den Hund im Haushalt drin. Und es ist noch offen für alle Sprachen, es kann noch jede Sprache verstehen, aber es hört natürlich, wenn es in Deutschland auf die Welt kommt, am liebsten Deutsch, weil ihm das vertraut ist, so wie die Mama gesprochen hat. Also da geht, was ich damit sagen möchte, die Bindung beginnt nicht nach der Geburt, sondern die beginnt schon im Mutterleib drin. Das hat alles Vorläufe. Mhm. Das ist das, was wir von der pränatalen Psychologie erfahren haben.
Mhm. Und das ist in den letzten Jahren erst so deutlich geworden. Man hat ja früher, ganz früher war das ja, dass Kinder kein Empfinden haben und dann war es, dass Babys sozusagen vor der Geburt noch gar nichts sind, ein unbeschriebenes Blatt und erst später dann beschrieben werden müssen. Und das kommt jetzt erst mal langsam, dass man um die Geburt merkt, wie wichtig das alles ist und immer mehr eben auch vor der Geburt.
Und diese pränatale Medizin, die ich vorher angesprochen habe, ist erst etwa seit 30, 40 Jahren, dass die Weltkongresse machen und eigene Zeitschriften haben und immer mehr Bücher publizieren. Und die, was diese Medizin herausgefunden hat, die pränatale, das haben wir pränatale Psychologen und Psychotherapeuten seit etwa 100 Jahren haben wir das entdeckt. Mhm. Wir sind einfach ein bisschen voraus, aber wir sind absolut deckungsgleich in unseren Aussagen.
Ja, das ist so spannend, weil eben gerade diese Süchte oder die Ängste später, weil die ihre Wurzel eben da haben, dass das Kind wirklich sich darauf verlassen kann, dass die Mama wirklich immer da ist und auch getröstet werden am Körper.
Siehst du, und dann kann man auch sagen, dass die Süchte, das ist jetzt ein wertvoller Hinweis, den ich gerade von dir bekomme, dass die Süchte nicht anfängt durch den mangelnden Liebe und Wärme und Geborgenheit, dass das Kind nicht am Körper der Mutter sein, sondern das hat natürlich Einflüsse oder der Beginn liegt in der Schwangerschaft. Die Süchte sind dermaßen heftig geprägt, dass die ganzen Ursprünge natürlich nicht in der Bindung nach der Geburt, sondern in diesem Bindungsverhalten der Eltern in der ganzen Schwangerschaft drin schon ihren Ursprung haben. Mhm. Da habe ich jetzt gerade was Neues entdeckt.
Wie schön.
Danke dir für diesen Hinweis.
Was können denn die Eltern tun? Weil viele Eltern wissen, oder ja, ein Großteil weiß vielleicht noch nicht ganz am Anfang, dass sie schwanger sind, wo das Allerwichtigste passiert. Und wenn die jetzt später sagen, oh je, jetzt was habe ich denn falsch gemacht? Oder was können denn Eltern machen? Ja, erstmal das. Was haben, wenn sie was.
Siehst du, ich sage meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und mein Wissen gar nicht so gerne an Eltern, denn dann bekommen sie so ein heftiges Schuldgefühl. Ja. Was habe ich jetzt verkehrt gemacht mit meinem Mann und mit meinen Einstellungen? Und Gott im Himmel, ich habe mir überlegt, will ich dieses Kind austragen oder soll ich es abtreiben? Dann sind die Schuldgefühle, die Mütter sind sehr offen dafür, für Schuldgefühle. Mhm. Und wenn sie das, was ich ihnen jetzt erzähle, hören, dann werden ihre Schuldgefühle nochmal ins Astronomische wachsen. Und das möchte ich gerade nicht. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung mit Babytherapie, wenn Eltern kommen mit einem schreienden Kind oder mit einem Kind, das erbricht oder das nicht schlafen kann, die Mütter sind voller Schuldgefühle. Mhm. Man kann nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen und die Eltern haben sofort das Gefühl, ich bin schuld, dass... Ja. Und dann ist meine erste Aufgabe, die Schuldgefühle, die Eltern von den Schuldgefühlen zu entlassen. Mhm. Und mein stärkstes Argument ist erstmal den Müttern zu sagen, erstens bist es nicht du, sondern der Papa ist genauso beteiligt und dann viel stärker, wir sind in einer psychotischen Gesellschaft. Mhm. Dass du nicht dich als Mama verurteilst, sondern wir sind wirklich alles Kinder unserer Zeit und wir können nicht aus unserer Haut fahren. Und das würde ich genauso sagen, wenn Eltern das hören, was ich jetzt erzähle, dass sie sich immer wieder klar machen, wir haben alle unendlich viele Schuldgefühle in uns und dass es darum geht, wirklich zu spüren, in was für einer verrückten Zeit wir leben und dass wir nur gemeinsam uns langsam mit unseren Partnern, mit unseren Freunden, mit unseren Kindern zusammen aus diesem Irrsinn langsam befreien können.
Mhm. Dass wir uns auf den Weg machen müssen.
Wir müssen uns schlicht und einfach auf den Weg machen. Und meine erste Aufgabe in der Therapie mit Eltern und ihren Babys ist immer, den Müttern die Schuldgefühle wegzunehmen. Mhm. Und zu sagen, das ist völlig verständlich, warum du so... Und jetzt begeben wir uns einfach mal auf Spurensuche. Mhm. Was könnte denn im Hintergrund sein, dass dieses Baby so heftig weint? Mhm. Und die Mütter nie belasten. Mhm. Ich habe noch keiner Mutter gesagt, also das könntest du ja wirklich besser machen.
Ja, weil man hat ja wirklich das Beste getan, was man in dem Moment konnte. Keiner macht mit Absicht irgendwas falsch.
Das ist meine tiefste Erfahrung. Ja. Die Eltern machen alle ihr Bestes.
Ja.
Auch wenn sie ihr Kind vernachlässigen und wenn sie es schlagen oder wenn sie es abtreiben, sie haben immer letztlich ihr Bestes gegeben. Mhm. Das ist so.
Ja, sie konnten es halt vielleicht in dem Moment
nicht anders. Wir konnten in diesem Moment nicht anders.
Aber wichtig ist eben, sich auf den Weg zu machen und die Verantwortung zu übernehmen. Immer mehr, je mehr man schafft. Ne?
Das ist der therapeutische Prozess, den ich allen Menschen gönne auf dieser Welt, dass wir immer mehr spüren, wo bin ich selber verantwortlich.
Ja, und sich Hilfe holen, wenn man es nicht alleine schafft. Ne? Dass man wirklich sich an jemanden wie dich wendet und das aufarbeitet.
Ja, weißt du, aber auch künstlerisch sich betätigt, sportlich sich betätigt, durch gute Partnerschaften, durch einen Freundeskreis. Und das ist mehr auf der psychischen Ebene und vorher habe ich dir gesagt, die meditative Ebene, die Spiritualität empfinde ich genauso als wichtig, um immer mehr die Verantwortung wirklich zu uns nehmen zu können.
Ja, total.
Und ich sehe diese Tendenz als extrem ansteigend. Mhm. Das ist das, was mich so hoffnungsvoll stimmt. Dass immer mehr Menschen versuchen, die Verantwortung für ihr Leben und Verhalten selber zu übernehmen.
Ja, das finde ich auch so. Das merkt man ganz deutlich. Ja, wirklich. Du hast gerade gesagt Partnerschaft. Wie ist denn der Einfluss der Partnerschaft auf die Entwicklung des Babys?
Ich glaube, aus dem, was ich alles gesagt habe, ist es klar. Mhm. Ein Baby spürt von allem. Nein, das ist unsere Erfahrung, die wir als pränatale Therapeuten machen. Dass ein Baby ein voll bewusstes menschliches Wesen ist im Moment, wenn seine Seele da ist, wenn es gezeugt ist. Mhm. Es spürt alle Vorteile des Vaters und Vorzüge und alle Vorzüge und Vorteile der Mama, aber es spürt auch genauso die Traumatisierungen von allem Anfang an. Mhm. Diese Seele ist unendlich empfindsam und was wir einfach machen können, ist versuchen, dessen bewusst zu sein und mit dem Kind möglichst frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Und wir können mit einem Baby Kontakt aufnehmen und mit ihm sprechen oder vor allem emotional mit ihm verbunden sein, im Moment, wo wir realisieren, dass wir schwanger sind. Mhm. Und diese früheste, du siehst nicht nach dem ersten Lebensjahr, das selbstverständlich, aber schon diese früheste Kontaktaufnahme mit einem Baby, das noch nicht geboren ist, schon unmittelbar nach der Zeugung ist für ein Baby unendlich hilfreich. Mhm. Wenn die Mama spürt, hey, wenn der Papa spürt, wir haben ein Kind. Mhm. Und dann mit dem Baby kommt emotional Kontakt auf.
Mhm. Ja, und am Anfang ist man oft auch noch durcheinander und ist so ein bisschen, oh je, schaffe ich das alles? Aber genau. Das auch dazu zu stehen und nicht sich da wieder Schuldgefühle zu machen. Und das ja. ist so. Und dann genau. daraufhin aber dann trotzdem auch mit dem Kind in Kontakt gehen. Genau.
Und dem Kind alles erzählen, was du erlebst, das ist für ein Kind unendlich erleichternd.
Ja. Oder auch wenn man Streit hat oder wenn man Kummer hat, dass man dann dem Baby sagt, es liegt nicht an dir oder es ist halt was, hat mit dir jetzt, ja, du bist nicht
schuld. Das ist das Wichtigste. Quasi die Mama völlig explodiert oder der Papa völlig explodiert, dass sobald sie können und wieder bei sich sind und wieder erwachsen sind, denn das Explodieren ist ja immer ein kindlicher Anteil, dass die Eltern mit dem Kind Kontakt aufnehmen und sagen, weißt du, ich habe gerade jede Realitätskontrolle oder wie immer sie das nennen möchte, verloren. Und dein Papa ist natürlich völlig okay, sondern ich bin an meine Grenze gestoßen und das tut mir unendlich leid, aber du bist völlig okay, so wie du bist. Mhm. Und einfach so mit dem Baby und der Papa genauso, so mit dem Baby Kontakt aufnehmen, das ist das Hilfreichste für ein Baby, das im Bauch drin ist, wenn die Eltern diese emotionale Verbindung nicht erst nach der Geburt, sondern schon in der Schwangerschaft aufnehmen. Und zu den Partnerschaften vielleicht, ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Partnerschaften und Familien und mein Anliegen ist zu zeigen, alle, das ist eine weitere Ergebnis der pränatalen Psychologie, alle heftigen Gefühle und Schmerzzustände haben immer ihren Ursprung in der Schwangerschaft drin und in der frühen Schwangerschaft. Und in der Partnerschaft kommen heftige Gefühle zum Vorschein. Mhm. Und das heißt, wenn wir mit dem Partner verstrickt sind, dass wir immer gut spüren, Zeit vergehen lassen, spüren, ich nehme die Verantwortung zu mir. Meine Güte, bin ich verletzlich. Mhm. Und dann kann man dem Partner gegenüber spüren, du bist ja nicht verantwortlich für mein Elend, sondern deine Aufgabe als Partner ist immer wieder, mich auf meine Verletzlichkeit hinzuweisen. Mhm. Und dann ist der Partner die Möglichkeit schlechthin, und die Kinder auch, die Möglichkeit schlechthin, die eigenen frühesten Verletzungen langsam kennenzulernen. Mhm. Und dann wird aus dem ursprünglichen Ärger und Wut und Ablehnung und Hass dem Partner gegenüber, wenn man das als Lebenshaltung hat, eine tiefe Dankbarkeit, dass der oder die mich nicht verlässt, obwohl ich so irre bin.
Ja. Ja,
der Hass wird umgedreht in Dankbarkeit.
Wir sind praktisch unser Spiegel. Unsere Kinder sind ja auch unser Spiegel. Und der,
die Partner sind es und die Kinder sind es.
Genau. Und wenn man eben besonders getriggert ist von irgendwas, dass man nicht das dem Partner in die Schuhe schiebt, sondern ist natürlich das schon höhere Ebene, dass man es schafft, einen Schritt zurückzugehen. Und auch die Kinder. Also ich kann mich auch erinnern, dass meine Kinder mich manchmal zur Weißglut gebracht haben. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein denke, ich, das war ja ich, das waren die ja gar nicht. Und das ist auch, es tut einem dann auch leid, ja, aber in dem Moment kann man es vielleicht noch nicht sehen.
Nein, man kann nicht anders.
Und das ist sich aber bewusst zu machen, vielleicht abends oder so, dass man nochmal den Tag reflektiert und nochmal sich bewusst macht, was war eigentlich der Trigger, wo kommt es her oder wo könnte es herkommen. Genau. Und sich wieder auf den Weg zu machen und Schritt für Schritt da hinzugehen.
Und immer das, was du gesagt hast, die Verantwortung für sich übernehmen und dann spüren die eigene heftige Verletzlichkeit.
Ja.
Und die Kinder sind ein genauso heftiger Spiegel wie der Partner. Die Kinder sind manchmal wirklich unerbittlich in dem, wie sie uns unsere Schattenseiten zeigen.
Ja, ja, und immer wieder denken, nein, nicht das Kind ist böse oder ungehorsam oder klar, was auch immer, sondern es bin immer ich. Und das ist schwer, sich das einzugestehen. Das hat ja auch eine gewisse Reife, wenn man das schafft, sich das einzugestehen.
Genau.
Und das kann man am Anfang eben vielleicht noch nicht. Aber sich auf den Weg zu machen und zu wissen, da will man hin. Mhm. Und dass der Partner, dass die Partnerschaft praktisch wachsen kann, je mehr beide sich das eingestehen. Wenn es nur einer kann, ist natürlich schwer, wenn man immer bei dem anderen...
Das muss man.
Ja.
Das muss man. Beide. Sich auf den Weg machen.
Ja. Genau. Ja, und wenn das nur einer macht, ist natürlich nicht so einfach.
Aber er kann versuchen, den Partner dazu einzuladen.
Mhm. Ja, und eben nicht als Vorwurf, dass man es nicht als Vorwurf macht.
Genau.
Ja. Hm. Gibt es noch was wir vergessen? Habe ich irgendwas nicht gefragt? Möchtest du noch was sagen?
Gell, du bist Hebamme und ich habe gedacht, du würdest mich über die Geburt ausfragen, aber das ist wunderbar, was du gefragt hast. Das ist genau mein Kernanliegen, dass ich, um das ich im Moment ringe. Diese enorme Krankheit in der Gesellschaft, die nicht beim einzelnen Vater und nicht bei der einzelnen Mutter sind, sondern die sind genauso Opfer. Und wenn man arbeitet mit ihnen psychotherapeutisch, dass auch ihre Eltern Opfer waren.
Ja. Und dass wir natürlich, wenn wir alle jetzt an uns arbeiten, unsere Gesellschaft damit ja heilen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja meine Kinder getragen und bin selbst ja nicht getragen worden. Und dass man sich selbst auch damit heilt. Also dass man damit selbst in diese Ganzheit wiederkommt, weil man einfach das nachholt in gewisser Weise.
Absolut, weil wir nicht warten müssen, bis diese Babys jetzt an der Macht sind und eine neue Welt schaffen, sondern die Eltern verändern sich selber, indem sie ein Baby immer mehr auf seine Bedürfnisse hören, auf sein Weinen hören, indem sie den Partner neu erleben. Das ist wirklich, sie verändern sich selber. Sie heilen sich selber.
Ja.
Denn das Wichtige ist, auch wenn eine Mutter ihr Baby auf den Körper nimmt, kann sie unter Umständen feststellen, dass das Baby weiter weint. Und dann kann sie spüren, wie viel heftige Gefühle das bei ihr auslöst. Und so verändert sie sich, der Papa verändert sich dauernd. Das ist der Heilungsprozess, der uns letztlich in eine neue Menschheit bringt.
Ja, dass man trotzdem dabei bleibt und eben nicht aufgibt und sagt, jetzt weint das Baby trotzdem, dann trage ich es nicht mehr, sondern dass man dabei bleibt. Ja. Ja. Wenn du das so sagst, dann was gibt es denn zur Geburt noch zu sagen?
Verschiedene Sachen, aber was mir so spontan einfällt, ist, Dina May Gaskin ist, ich weiß nicht, kennst du sie?
Ja.
Ist eine wunderbare Frau und hat eine ganze Geburtskultur neu erfunden und gesagt, was wir heute über die Schwangerschaft und die Geburt sagen, ist einfach nur schrecklich. Und sie in ihren Büchern bringt eine wunderbare Geschichte nach der anderen und Mütter müssen Dina May Gaskin lesen, nicht unsere gegenwärtige Literatur. Und Ina May, jetzt verstecke ich mich hinter Ina May Gaskin. Ina May Gaskin sagt, die Ärzte verstehen nichts von Geburt. Die verstehen nur von Pathologie. Und sie sind wiederum kein Angriff. Sie sind Opfer unserer Zeit.
Ja, und ihre Ausbildung eben auch. Ja.
Genau. Und sie richten alles auf die Pathologie aus. Und was eine natürliche Geburt ist, haben sie keine Ahnung. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund, Rupert Linder, in Deutschland. Und der war in einer Klinik gearbeitet. Und da kam eines Tages eine Frau zu ihm und hat gesagt, ich möchte gerne eine natürliche Geburt. Und dann hat er gesagt, was ist das? Und dann hat sie ihn aufgeklärt, was eine natürliche Geburt ist, dass sie nicht gestört werden möchte. Sie möchte für jeden Prozess so viel Zeit haben, wie sie braucht und vor allem keine Manipulation und Störung von außen. Aha, hat er sich das überlegt und dann hat er gesagt, ja, ist okay, aber dann möchte ich mir auch eine spezielle Hebamme dazu suchen, die diesen Prozess begleiten kann. Und dann hat er seine erste natürliche Geburt erlebt und hat gesehen, dass er noch nie eine Frau und einen Vater erlebt hat und ein Kind, das so glücklich waren wie nach dieser Geburt. Und dann wurde er schließlich Spezialist für natürliche Geburten und hat das überall propagiert und wurde von allen Ärztekongressen immer eingeladen worden als der Spezialist für natürliche Geburten. Und vielleicht ein bisschen ein bitteres Nacherzählung. Er macht das heute nicht mehr, nicht wegen sich, sondern weil die Prämien für ihn, wenn er diese natürlichen Geburten macht, so hoch sind, dass er sagt, was ich mit einer Frau verdiene, wenn ich die durch die natürliche Geburt begleite und die Prämien, die ich bezahlen muss, das ist so in keinem Verhältnis, dass ich es aufgeben musste. Und das ist so, dass der Punkt, an dem die Hebammen leiden, indem sie so hohe Prämien bezahlen müssen, dass sie das quasi, dass die natürliche Form von Hebammen im Moment in Deutschland am Aussterben ist, wegen dieser Prämien.
Ja, ja,
so. Und ich würde da wieder niemanden verantwortlich machen, sondern das ist unser System, dass wir das alles, was in Richtung Natürlichkeit erstmal abwürgen, und wir müssen uns selber wieder aus unserer eigenen Kreativität Wege finden, wie wir das umgehen können.
Ja, und das kommt jetzt sicher auch. Das kommt mit dem ganzen wachsenden Bewusstsein, wird das auch mehr.
Ist ganz klar.
Ja,
ist ganz klar. Und immer, dass immer mehr Frauen zu Hause gebären möchten oder in einem Geburtshaus. Und da gibt es unglaubliche Experimente bis zu den Frauen, die alleine gebären möchten in der Natur. Das ist ganz viel im Aufbrechen, aber es wird halt durch die Gesellschaft noch sehr zurückgehalten.
Ja.
Klar.
Ja, und das ist wichtig, dass es auch von innen kommt. Also dass man nicht sagt, oh, die machen das so, ich möchte jetzt auch eine Alleingeburt zum Beispiel, sondern dass man das Bewusstsein dafür auch entwickelt.
Vielleicht ein letztes zur Geburt, was ich bei den Amerikanern gelernt habe, die mich diese pränatale Körperpsychotherapie gelernt haben. War, dass die Geburt das Schlüsselerlebnis ist im Leben. Es gibt die messbar so viel Angst, wie ein Kind hat unmittelbar vor der Geburt. Und bei der Geburt, also so viel wie die Mama Schmerzen hat, so viel Ängste hat ein Baby und natürlich auch Schmerzen. Und dieses Schlüsselerlebnis wiederholt sich im ersten Lebensjahr und in der Kindheit und in der Pubertät und in der Partnerwahl und in der Berufswahl. Und meine eigene Forschung hat mich dazu geführt, dass es nicht die Geburt ist, sondern so wie die Seele aus der geistigen Welt rüberkommt. Und was ein Baby dort erlebt, ist so gravierend, wenn es aus dem Jenseits kommt, in diese psychotisierte Gesellschaft. Das ist wirklich ein Schock, der sich dann ein Leben immer wieder wiederholt in der Schwangerschaft und in der Geburt und so weiter. Also der Beginn vom Seelenleben ist am Anfang. Und das ist für viele Menschen heute einfach noch nicht so leicht zugänglich, das zu verstehen.
Ja, und da kann man sozusagen keinen Einfluss nehmen, oder?
Doch, indem immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden und mit Müttern entsprechend arbeiten, indem immer mehr Vorträge gehalten, publiziert werden. Ich hoffe, dass meine Bücher ein bisschen eine Vorbereitung sind auf dieses neue Wissen. Aber da bin ich, weiß Gott nicht, es gibt so viele pränatale Therapeuten, die so, Hebammen, die so arbeiten, Ärzte, die so arbeiten, Menschen, die sich das immer mehr bewusst sind. Ich sehe, wie das extrem am Wachsen ist.
Ja, ja, zum Glück. Ja.
Und du bist zum Beispiel eine Hebamme, die entsprechend ihre Mütter ihnen hilft, ihr Baby auf die Welt zu bringen.
Ja, und auch darauf hinweisen, also das ist auch für mich so wichtig, dass diese ganzen großen Zusammenhänge, wie wichtig eigentlich die Schwangerschaft und dieser Start ins Leben ist, wie wichtig das für das ganze Leben ist, das will ich einfach nochmal damit deutlich machen, weil so viele, ja, wie kommt denn das und so. Und wenn man da zurückgeht und sich das bewusst macht, das ist einfach so wichtig.
Siehst du, mein Anliegen ist, den Eltern nicht nur das bewusst zu machen, das ist genau richtig, was du sagst, sondern zu spüren, wie wichtig das ist, wenn eine Seele rüberkommt. Und wie wir sie dann empfangen. Und das emotionale Klima. Und dass wir mit all unseren Unsicherheiten, sollen wir dieses Baby jetzt wirklich behalten oder sollen wir es abtreiben, oder auch wenn wir es abtreiben, dass wir immer spüren, wir sind Kinder unserer Zeit und, ich habe vorher gesagt, immer Opfer sind, aber indem wir Opfer sind und so schwer geprägt wurden, sind wir dann später immer auch Täter.
Yeah.
Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Dass wir nicht einfach harmlos sind, wenn wir Spannungen haben in einer Beziehung, sondern dass wir nicht nur Opfer sind, sondern genauso Täter und diese Beziehung so gestalten, dass sie so schwierig werden kann.
Mhm. Ja, und das ist unsere Verantwortung, aus diesem Opfertäter
auszubrechen.
Ja. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
Wunderbar.
Danke dir ganz herzlich.
Hat mir sehr gut gefallen, dieses Interview. Herzlichen Dank.
Oh, sehr, super gerne.